Leute, schön, dass ihr da seid, aber wisst ihr schon, ihr seid too late to the party.
Ja.
Was ist denn für eine Party?
Die Bitcoin-Party ist on.
Und wie ihr noch nicht drin seid, seid jetzt einfach zu spät.
Ja, mal gucken. Das ist die große Frage dieses Podcasts und wir klären, ist die Bitcoin-Party denn eine Blase oder ist das alles noch ganz normal?
Genau, und wie, es geht um, Verhaltensökonomie, würde ich jetzt sagen. Doch, Verhaltensökonomie.
Ja, um Heuristiken, was ich auch völlig falsch erklärt habe, nämlich eine Heuristik bezeichnet die Kunst mit begrenztem Wissen und wenig Zeit dennoch zu wahrscheinlichen Aussagen oder praktischen Lösungen zu kommen.
Mhm. Weil im Podcast, der jetzt kommt, haben wir das ein bisschen verfehlt. Egal, es wird ein bisschen zäh in der Mitte, aber auf alle Fälle super spannend, wie immer.
Steffi hat schon die ganze Zeit versucht zu überlegen, wie sie das rausschneiden kann, aber es war eins langweiliger als das andere.
Nein, es wird ungeschnitten reingehört jetzt. Viel Spaß. Normalerweise schlafe ich um die Zeit schon. Es ist 20.50 Uhr an einem Samstagabend. Eigentlich Zeit zum Party machen.
Oder um ins Bett zu gehen.
Ja, bei mir normalerweise. Aber Corona-Zeiten ist nicht Party und deswegen bin ich normalerweise um 9 Uhr im Bett. Aber heute...
Ich mache sonst immer Party.
Ja, du hast ja auch schon hier vorhin angefangen. Du hast ja schon gewarnt, dass du die ganze Nacht... Was ist heute? Playoffs?
Ja, heute sind die NFL-Playoffs. Fangen an, korrekt.
Total spannend.
Mhm. Schön, ne?
Also interessiert mich jetzt weniger. Deswegen dachte ich, können wir den Podcast... Na gut, das habe ich eigentlich nicht gedacht. Eigentlich ist es ein Unfall, warum wir hier mitten in der Nacht Podcast aufnehmen. Und zwar ist es passiert, weil wir den ganzen Tag irgendwie nicht weitergekommen sind.
Naja, du bist halt sehr beschäftigt mit deinen Ein- und Auspackgeschichten.
Ey, packen, Leute. Leute da draußen, packen, ich sag's euch. Ist der größte Nerv aller Zeiten, für mich zumindest, weil ich ständig ein- und auspacken muss, um irgendwo hinzufahren, weil ich ja nirgendwo richtig wohne. Und dann, also dank Corona durfte ich ein bisschen mehr zu Hause sein in den letzten Monaten. Aber es geht mal wieder los, dazu vielleicht später mehr. Und dann haben wir wieder Freeletics gemacht heute.
Ja, aber es war interessant zu sehen, dass selbst du nicht alles weißt, was Ein- und Auspacken angeht.
Warte mal bis zum Schluss der Sendung. Sprechen wir uns nochmal. Ein- und Auspacken. Es dauert immer ein bisschen länger, weil dann fehlt was, dann passt was nicht, dann muss ich hier und da noch ein Video und ein Foto machen. Und
also wer immer glaubt, Steffi hat den schönsten Job der Welt, der wird seine Meinung ändern, wenn es ums Einpacken geht.
Wenn er einen Tag mit mir zusammen ist. Ja, nee, ey, mein Job ist geil, aber diese Packerei, das ist echt Wahnsinn. Naja, gut, auf alle Fälle, jetzt hier um 21 Uhr legen wir los und wir haben einen richtig bepackten Kalender wieder, habe ich gerade erfahren. Weil Julian hat das vorbereitet heute und der schart schon mit den Hufen quasi, mit seinen neuen Komoot-Socken, schart er schon und seinen Adiletten. erzähl doch erstmal kurz... warte mal, bevor es losgeht, was mich noch interessieren würde. Wie ist es denn jetzt dir ergangen, die erste Woche von 2021 mit deinen Vorsätzen?
Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ich habe mein iPhone nicht da, ich wollte noch meine Vorsätze nachgucken, aber ich weiß es noch gar nicht so nachhaltig.
Du weißt deine Vorsätze ohne dein iPhone nicht, das ist ja schon mal, weißt du da schon alles.
Ja, nee.
Wir wollten also nachhaltiger werden.
Ja genau, nachhaltiger. Ich versuche weniger in Papiertaschentücher zu rotzen, es ist... Gelingt mir bedingt.
Ich bin so ein Zellstoff- und Plastik-Nazi, wenn man das so nennen kann. Also
Zellstoff-Nazi ist das, wenn man, erzähl ja.
Ja, also ich finde das wirklich grausam, wenn man immer neue Plastiktüten nimmt und eine ganze Tempopackung am Tag verbraucht. Also ich brauche höchstens ein Taschentuch alle 3 Tage, außer ich bin krank. Und,
wären wir nicht so verhäuslichte Wesen, dann würde ich einfach auf dem Fußboden rotzen.
Ja, ich bin ja meistens draußen. Also ich weiß nicht. Habe ich schon mal erzählt? Ich habe mal...
wenn es irgendwo klebt, dann war es ja
viel. Klebt ja nicht. Ist ja Oregano. Ich war mal den ganzen Winter auf La Palma, da wirklich monatelang einfach draußen Radfahren jeden Tag. Und es war so richtig automatisiert schon. Und damals, ich weiß gar nicht, wo ich gewohnt habe, aber irgendwie, ich kam zurück und musste irgendwo in eine Stadt tatsächlich irgendwas erledigen. Und habe mich dann so dabei erwischt, wie ich einfach so mitten 1000 Leute rundherum einfach da auf dem Fußgängerweg gerotzt habe. Und ich so, oh Gott.
Also mit der Nase oder gespuckt?
Nein, gespuckt, nee, spucken tue ich nie. Nee. Spucken brauche ich nicht. Also das finde ich ja, das habe ich, das verstehe ich auch beim Fußball immer nicht, was die da rumrotzen müssen. Also
ich weiß nicht, vielleicht ist das so eine Art Revier markieren oder so. Ja.
Also ein richtig ekelhaftes Thema jetzt, tut uns leid, aber tatsächlich, wenn es um Plastiktüten geht, also ich würde die wirklich so lange wiederverwenden. Also ich benutze die wirklich so lange. Ich habe zum Beispiel eine Tüte, so eine Gefriertüte, wo ich meine ganzen Tankquittungen immer reinmache, um die aufzuheben. Die ist original 5 Jahre alt. Immer dieselbe Tüte.
Ja. Du wirfst auch deinen Plastikmüll weg und kommst mit der Tüte wieder.
Genau. Die Tüte, wo der Plastikmüll reinkommt, die tue ich so oft wiederverwenden, bis es
schimmelt.
Ekelhaft ist. Bis es schimmelt. Oh, ist das wieder, das ist eine widerliche Folge, Alter. Aber die Folge hat tatsächlich jetzt schon einen Namen, ohne dass wir angefangen haben. Die Folge heißt Too Late to the Party.
Mhm.
Und da können wir mal einsteigen.
Ja.
Was sagt der, ist der DAX eigentlich auch too late to the party?
Der DAX ist so ein Dauergast, so einer, der nie weggeht. Der DAX ist auf jeden Fall auf Rekordhoch, nämlich bei 14.050 Punkten stand Abend diesen Samstag, also seit gestern. Ja, nö, DAX ist eigentlich gerade ziemlich langweilig, aber es ist trotzdem interessant, dass es so positiv weitergeht. Also er spiegelt gerade ein bisschen diese positive Marktstimmung wieder und das, was viele erwartet haben, wird auch in die Tat umgesetzt. Und interessant ist das Einzige, was ich ein bisschen interessant fand, so ein bisschen Massenpsychologie oder allgemein Marktverhalten. Wir haben einen neuen oder den Lockdown verlängert, beziehungsweise teilweise noch härteren Lockdown eingeführt. Und was passiert? Der DAX steigt. Es hat nicht immer eine Kausalität, aber was schon beachtlich ist, dass jedes Mal, wenn die Bundesregierung Lockdown-Maßnahmen eingeführt hat oder allgemein Lockdown eingetreten ist, dieser verlängert wurde, irgendeine härtere Sanktionierung hat dies positiv auf den DAX gewirkt. Also kann man mal eine Facharbeit dazu schreiben an all die kleinen Wirtschaftswissenschaftler da draußen.
Fällt mir gerade ein, ich habe dem kleinen neuen Klässler nicht zurückgeschrieben, der mich gefragt hat, wie die Zukunft für Mountainbiken in der Lausitz aussieht.
Ob er zu deiner Party kommt? Die Zukunft, also ich habe ja gesagt, in Bayern wäre das eine Themaverfehlung. Die Zukunft des Mountainbikens in Brandenburg. Nein,
nicht mal in der Lausitz.
In der Lausitz.
Sondern nicht in ganz Brandenburg. Bei uns sieht das ganz anders aus.
Ja, wie denn?
Na, wir haben hier einen Haufen Leute, die Bock haben. Das ist die Hauptvoraussetzung. Das sind nicht irgendwelche Berge oder so, sondern Leute, die Bock haben.
Mhm.
Wie immer.
Ja, gut gekontert.
Ja, nee, aber mach mal weiter mit Daxi Boy.
Nee, und so ist es jetzt nicht nur bei den deutschen Leitindex, sondern auch in den USA. Wir hatten ja den Sturm auf das Kapitol, was ja aus einer demokratischen Perspektive oder Stabilitätssicht eine Katastrophe ist. Das ist eine
Trump, dieser Trottel, ey.
Katastrophenbilder und das ist ein erschütternde Bilder. Trotzdem sind wir auch mit dem Dow Jones auf dem Rekordhoch von über 31.000 Punkten, selbe bei Nasdaq und S&P. Also wir haben hier sehr starke Signale. Und was gibt es sonst noch Neues? Elon Musk ist jetzt scheinbar der reichste Mann der Welt.
Aha, wen hat er überholt?
Jeff Bezos, meine ich.
Wer?
Jeff Bezos. Bezos.
Aber das habe ich schon mal gehört. Warte mal, was macht der?
Er ist der Gründer von Amazon.
Aha, okay.
Kriegst jetzt E-Mails.
Oh.
Was sagt der Neunklässler?
Nee, der Neunklässler ist es nicht. Wird er mal 24 Stunden warten können, bis die Antwort. Muss ja auch ein bisschen komplex sein, die Antwort.
Aber du guckst trotzdem gerade schon so rein, ne? Du schielst schon,
was ist hier los? Nee, Samstagabend kann nichts Wichtiges kommen.
Okay.
Ich warte immer noch, dass mein Video fertig wird, falls du nicht vergessen hast.
Ja, was?
Wir haben ja im November ein Video gedreht. Ja, es ist noch nicht fertig, aber der Videographer hat gesagt, dass es Ende dieser Woche fertig wird und morgen ist die Woche zu Ende, deswegen bin ich ganz aufgeregt.
Ja, musst mal ein bisschen Druck machen hier.
Nee, ich brauche keinen Druck, ich habe ja immer Schiss davor. Ich habe halt immer Schiss, wenn ich irgendwas mache, dass es scheiße wird.
Als ob. War jemals schon mal was dabei, wo so richtig scheiße war?
Nee, richtig scheiße war noch nie was. Aber es gab halt Sachen, über die ich mega gestoked bin und dann gibt es Sachen, die sind halt so Daily Business.
Was war denn so eine krasse Enttäuschung, wo du mal gesagt hast, boah, das wird so geil und dann war es doch nichts?
Ich hatte schon ein paar Mal so das Gefühl, dass es nicht so das ist, was ich erwartet habe. Aber dann im Nachhinein war es richtig cool, weil ich habe ja auch irgendwie so ein Bild von irgendwas. Und es sind aber auch andere kreative Leute immer im Prozess dabei, die auch ihre Ideen haben. Und manchmal kann man dann, weißt du, wie das ist, man kann sich nicht immer sofort in die anderen reinversetzen. Aber beim zweiten, dritten Mal angucken, findet man das dann doch irgendwie geil. Also das gab es schon öfters, wo ich dachte, Aber ich glaube, so einmal an ein Fotoshooting kann ich mich erinnern, da war ich ein bisschen enttäuscht. Einfach, es ist ja auch immer so aufwendig. Also manchmal fühlt es sich härter an, manchmal weniger hart. Aber es war so eins, wo ich so richtig, weiß ich, richtig hart fand, also mit viel Kletterei und langen Tagen. Und dann war es irgendwie so ein bisschen, dann waren die Farben nicht so und naja. Okay. Aber ich mache ja eh selten Video. Und das ist jetzt halt mal ein längeres Video, wo ich auch mit im kreativen Prozess dabei war. Und dann, ja.
Ich bin zuversichtlich, dass das ziemlich.
Du warst ja dabei beim ersten Teil.
Ich habe mal kurz geholfen, ja.
Ja, hast du einen Tag geholfen oder hast du gesagt, macht mal den Scheiß alleine hier? Den ganzen Tag. Es war halt kalt wie Sau.
Ja, aber ich habe von Anfang, also ich habe mich vom Anfang, obwohl ich ja frei hatte, ich habe mich von Anfang an nicht drum gerissen, weil ich es mir richtig vorstellen konnte, wie ätzend so eine Produktion ist. Den ganzen Tag rumstehen.
Ja, kalt halt.
Und ja, nee, das ist dasselbe wie eine Platte aufnehmen oder sowas, das ist so langweilig.
Ja, und ich finde, das Schlimme ist, wir machen gleich weiter mit DAX, keine Sorge, aber wenn man halt so aus dem Kalten, also falls Leute da draußen sind, die auch so Videos sehen und so, egal welche Sportart oder was auch immer, das ist ja natürlich immer nicht so gedreht, wie das aussieht. Also du musst ja dann irgendwie, man hat dann alles eingestellt und du musst teilweise halt aus dem Kalten, gerade wenn es jetzt im November ist, dann irgendwie Action machen, die auch noch gut aussehen soll. Und es sind dann einfach 3 Grad. Der Körper ist ja auch nicht, also, ne? Ich bin auch kein Superhero und das ist ja auch gefährlich am Ende, wenn du dann irgendwie was Krasses machen willst, weil alle Kameras sind und irgendwelche Cablecams zwischen die Bäume gespannt wurden, da Ewigkeiten, soll das ja geil aussehen. Aber ich will wieder mal, ich bin nur am Rumheulen, Schluss damit! Schluss damit! Ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zum Thema der Woche.
Ja, ich hatte so eine schöne Überleitung, und zwar hatte ich ja von Elon Musk erzählt und Tesla ging ja auch durch die Decke, und das hat uns heute so ein bisschen auf die Idee der Sendung gebracht, nämlich es geht viel um Blasen und jeder fragt sich vermutlich jetzt momentan, ist auch viel spannender ist der DAX, finde ich, Bitcoin nach wie vor.
Ja, also haben die Woche auch mal überlegt, ob wir was wir jetzt machen mit Bitcoin. Wir haben ja schon erzählt, dass wir da mal rein sind. Vor ein paar Monaten und...
Nee, vor Jahren.
Ich bin da vor Monaten, du vor Jahren. Und jetzt ist tatsächlich das passiert, wo ich mir auch nicht sicher war. Also du hast das ja prophezeit, aber jetzt ist es echt eingetreten.
Krass, oder? Prophet.
Wie viel Prozent ist der jetzt in der letzten Woche gestiegen, kann man das sagen? Weil ich weiß nur täglich, es waren halt täglich 5% oder so.
Nee, ja, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich habe sowas auch selten erlebt. Also ich war schon bei der ersten.
Damals, als der Bitcoin das erste Mal gestiegen ist.
Vor 3 Jahren gab es ja die erste größere Spekulations, was heißt die erste Blase ist, wer sagt denn, dass es jetzt eine Blase ist? Es gab damals ja schon eine Blase, die geplatzt ist beim Bitcoin. Damals sind wir auch so bei rund $20.000 gewesen. Und danach komplett eingesunken, bis zu Corona bei, wie viel waren wir da, $3.500.
Das war weit vor Corona, also.
Genau, das Platzen der Blase, aber ich meine nur, das ist komplett zusammengebrochen. Und jetzt hat man so eine ähnliche Entwicklung und dieser Gedanke an damals, der sitzt halt schon noch tief bei vielen, wo sich auch viele denken, ach ja, Bitcoin haben wir doch gesagt, ist doch Quatsch. Und
Ja, oder dieses Ding mit dem, kriminellen Währung. Das ist, das höre ich immer wieder. Das ist so krass.
Ja, also das ist, die Schlagzeile ist hier, Bitcoin knackt die $41.000 Marke. Also hättest du mir das jetzt vor einem halben Jahr gesagt, hätte ich auch gesagt, ja klar, aber von wann ist die Schlagzeile? In 2 Jahren oder so? Na, also dass es jetzt schon ist, hat mich jetzt auch ganz schön überrascht.
Wie kann das sein? Das ist ja jetzt irgendwie das, was wir erörtern wollen, oder?
Ja, genau. Also wir wollen ein bisschen allgemein drüber sprechen, was sind denn eigentlich Blasen, also woher kommt sowas, und in dem Fall jetzt konkret, wenn man es mal an einem praktischen Beispiel sieht, ist der Bitcoin oder das, was wir gerade sehen, diese enorme Wertentwicklung, man muss ja dran denken, wir waren vor ein paar Monaten ja noch so bei $10.000 rum, $9.000 und sind jetzt bei $41.000, also eine Vervierfachung in kürzester Zeit. Und das ist schon eine Entwicklung, die aufhorchen lässt. Und es ist das erste Mal, dass wir in den Medien oder ich höre auch so einen spießigen Nachrichtensender am Morgen im Bad, wenn da was über Bitcoin erzählt wird, dann muss ich kurz mal zuhören, weil ich mir denke, was erzählen die jetzt über Bitcoin? Also wenn das da angelangt ist im Mainstream oder deine Mutter kommt und sagt, sie hat jetzt was über Bitcoin im Fernsehen gehört.
Vor allem die EZB, nee, wer sagt es? Irgendwer hat gesagt, das ist eine kriminelle Währung.
Genau. Ja, also es ist jetzt definitiv im Mainstream angekommen und wenn ich auch dran denke, wie viele Leute gerade wieder zu mir kommen, die fragen, wo kann ich denn das kaufen? Das sind immer so ein bisschen bedenkliche Zeichen, wenn dann auch Privatanleger noch kommen, aber ich verplapper mich gerade ein bisschen. Die Frage ist jetzt, die ich erstmal so mit dir diskutieren wollen würde, ist Bitcoin eine Blase? Was ist denn deine Meinung?
Naja, wir haben das ja schon, also Kryptowährung schon ein paar Mal jetzt besprochen und habe ja immer gesagt, soweit wie ich das verstehe, dieses dezentrale System und digitale Währung ist die Zukunft. Also auf alle Fälle. Die Frage ist nur, ist es Bitcoin oder eine andere Währung? Also für mich persönlich.
Ja.
Deswegen jetzt, und jetzt gerade ja, also klar, haben wir ja auch besprochen, dass alle sich ein bisschen unsicher sind. Es wird immer weiter Geld gedruckt und dann ist da Corona und da werden so viel Hilfen bezahlt. Was ist danach? Und ich denke schon, dass viele Leute versuchen, jetzt irgendwo reinzugehen. Und wenn die natürlich sehen, dass es irgendwo so krass abgeht, also so krass steigt, dann wollen halt alle noch schnell mit rauf aufs Boot. Und deswegen fühlen sich, also mit meiner Meinung nach jetzt, die jetzt das sich überlegen, einfach too late to the party.
Naja, wer weiß. Also wenn du, andererseits könnte man auch sagen, wenn du da wirklich dran glaubst und sagst, wir brauchen in einer dezentralen Welt und in der digitalen Welt eine dezentrale Währung und auch angesichts dieser ganzen makroökonomischen Bedrohungen wie einer Entwertung oder möglichen Inflation vom Euro oder US-Dollar, brauchen wir eine digitale Währung, die sich vom Gelddrucken freimachen kann. Ja.
Aber ich glaube nicht, dass die Leute, die sich das jetzt kaufen, das alles verstehen.
Ja, ich würde einen Punkt vorher anfangen wollen, nämlich was ist denn eine Blase? Eine Blase ist ganz streng definiert, hat jeder handelbare Titel hat einen sogenannten intrinsischen Wert. Der intrinsische Wert wäre der Wert, wo du sagst, das ist fair. Das ist der wahre Wert dieses Gutes. Ein Stück Butter hat den wahren Wert 1,50 Euro oder was auch immer. Und so ist es auch beim Bitcoin. Und jetzt ist es aber so, dass dieser Wert, wo man sagt, den Wert, wo du bezahlen müsstest, um einen Bitcoin oder 0,01 Bitcoin zu erwerben, dieser Wert steigt jeden Tag. Das heißt, er wird größer und größer und wird stärker nachgefragt. Und eine Blase wäre dann, aus einer Definitionssicht, wenn dieser beobachtbare Wert deutlich oberhalb dieses intrinsischen Warenwertes liegen würde. Und das ist natürlich die Frage, ist dieser Wert, den du da siehst von 41.000 Dollar, ist das der wahre Wert? Ist der wahre Wert viel höher? Ist er niedriger? Was ist der wahre Wert? Und das ist die Meinung, die du eingehst.
Ja, also für mich ist, also wenn ich jetzt mal wieder hier meine trottelige Meinung sagen darf, ist der Wert ändert sich ja immer. Bei einer Währung sowieso, das ist ja kein Unternehmen oder sowas, irgendwelche Zahlen hat, wo wir letztens gesprochen haben, dass halt zum Beispiel Airbnb total überbewertet ist oder so. Sondern den Wert der Währung machen die Leute aus, die da mitmachen. Umso mehr Leute mitmachen, umso mehr ist die Währung auch wert. Also wenn die jetzt alle da reingegangen sind, da drin bleiben, bleibt ja auch immer so viel wert. Aber wenn da jetzt Leute rumspekulieren, dann halt wieder nicht mehr.
Ja, du musst beim Bitcoin natürlich sehen, ist eine begrenzte Menge. Und wie du sagst, ist ja vollkommen richtig, was den Preis treibt, ist das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Je stärker dieser Preis nachgefragt wird, desto höher, dieser Bitcoin nachgefragt wird, desto höher ist der Preis. Also ich glaube, es gibt ganz viele Gründe. Ich habe mir mal echt so eine Liste gemacht, weil ich weiß es selber auch nicht. Ist es jetzt momentan zu hoch bewertet, zu niedrig? Auf lange Sicht bin ich mir sicher, das ist zu niedrig. Das hört sich jetzt komisch an, aber auf einer langen Sicht und von einer langen Sicht sage ich die nächsten 5 oder 10 Jahre, sage ich, das ist definitiv zu wenig und man wird sich irgendwann denken, ach, hätte ich mal bei 40.000 Dollar Bitcoin gekauft.
Ja, dann verkaufen wir aber nichts. Gut, dass du das rausgefunden hast.
Nee, das war mir von Anfang an klar. Also es ist von Anfang an meine Meinung. Man muss, ja, genau. Ob das jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell geht, das kann durchaus sein. Also ich rechne durchaus mit kräftigen Rückschlägen. Wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn die Party weitergeht, noch eine ganze Weile. Also bin da völlig offen, aber ich lehne mich da jetzt, habe für mich entschieden, mich da zurückzulehnen und mir das Spektakel einfach mal anzugucken. Ich habe ja damals schon, als wir über Bitcoins gesprochen haben, auch gesagt, ich halte Bitcoins nicht, um es in Euro zu tauschen, sondern ich halte Bitcoins, um Bitcoins zu haben. Und bei dem Punkt bleibe ich mal. Und wenn sie mehr wert werden, umso besser. Was natürlich jetzt auf dieser, warum ist es keine Blaseliste ist, ist ein wichtiger Punkt. Ganz viele institutionelle Anleger haben in den letzten Monaten immense Bestände an Bitcoins gekauft. Und
zum Beispiel?
Erwischt mich gerade auf dem kalten Fuß. Mir fallen jetzt gerade die Namen nicht ein, aber gibt's etliche Investoren und Vermögensverwalter, die da, oder halt große institutionelle Anleger, die
also
da,
keine Privatleute
sind. Nee, richtig mit, also die da mit Milliardenbeträgen reingehen.
Na, Elon Musk, hast du da gesagt. Nee, du hast gesagt, er hat gesagt, er könnte mal seine ganzen.
Könnte seine ganze Tesla-Bilanz in Bitcoin drehen. Genau, und auch so eine Bank wie JP Morgan in den USA sagt dann auch, naja gut, wir rechnen damit, dass der Kurs langfristig bei $140.000 ist. Und der Unterschied zwischen die erste Blase damals vor 3 Jahren war wirklich auch von Privatanlegern getrieben. Das heißt, viele Privatleute, Steffi ist gerade eine Praline, eine Weihnachtspraline.
Ja, haben wir ein paar Weihnachtspralinen.
Bei der ersten Blase sind viele Privatleute reingegangen und das war wirklich auch spekulativ. Und damals gab es viele ICOs, also Initial Coin Offerings hieß das. Das kann man sich vorstellen wie ein IPO. An der Börse kann man auch ein ICO machen.
Ich kenne nur ein IPA.
Das ist ein IPA.
Ein starkes Bier.
Ah, okay. Und da hat sich viel als Quatsch rausgestellt, als Betrug. Und diese Situation hast du nicht. Jetzt hast du wirklich viele institutionelle Anleger, die immer auch einen langfristigen Anlagehorizont haben. Das heißt, der Unterschied ist, institutionelle Anleger gehen nicht so schnell raus wie private Anleger. Und das sind auch andere Summen, die da dabei sind. Und das siehst du gerade auch im Kurs. Natürlich, wie du auch gesagt hast, die Entwertung von Fiat-Währungen wie Euro durch das Drucken von Geldern der Notenbanken ist ein krasser Punkt. Wir haben meiner Meinung nach eine digitale Währung, die es auch braucht in der digitalen Welt, das hatte ich damals auch schon gesagt, beziehungsweise eine dezentrale Währung. Und natürlich dieses öffentliche Bewusstsein ist ein ganz anderes. Also wie siehst du denn dieses öffentliche Bewusstsein von Bitcoins im Moment?
Warum das? Haben wir ja schon gesagt. Also es gibt diese zwei Leute. Es gibt die einen, die einfach nur nach Rendite gucken, sehen jetzt Bitcoin steigt und wollen da dabei sein. Ist ja auch so ein bisschen Herdenverhalten, oder? Wenn man dann denkt so, boah, jetzt geht's aber ab und alle sind dabei und ich bin nicht dabei. Hm. Ich glaube, das wollten wir eh noch, hattest du das auch auf der Liste, dieses Herden, oder wie nennt man das nochmal?
Ja, wir sprechen gleich nochmal über Verhaltensökonomie. Ja.
Hm. Ja, das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sind halt immer noch die sagen, würden sie niemals machen, weil das ist doch alles irgendwie für Betrüger.
Ja.
Und die bleiben auch dabei. Das sind aber auch wahrscheinlich die, die irgendwie AfD wählen oder so. und Trump.
Schön alle über einen Kamm geschert.
Naja, nee, aber halt diese Hardcore-Leute, die sich halt auch einfach nicht irgendwie mal die Welt angucken und anhören, sondern einfach irgendwie ihre Meinung haben und dabei bleiben. Und wenn sie irgendwo mal gehört haben, dass da irgendwelches kriminelles Zeug gedreht wird im Internet mit Bitcoin, dann ist das halt ihre Meinung.
Hm. Warren Buffett ist auch ein großer Gegner von Bitcoin.
Echt?
Ja.
Aber da hat er wahrscheinlich einfach schon genug Geld und will nicht, dass jetzt die anderen auch noch mehr kriegen.
Tja, oder er hat einfach zu viel Dollarbestände.
Dann kann er doch kaufen, Bitcoin.
Theoretisch ja.
Und warum meinst du, ist er Gegner?
Weil er ein alter Mann ist.
Deswegen. Ja, genau, ich glaube, das ist das Ding. Das ist irgendwie so was für die Jungen. Ne? Also da muss man halt dran glauben und da muss man das Blockchain-Ding muss man irgendwie verstehen, zumindest ansatzweise. Mhm. Und wer irgendwie nicht mal ordentlich einen MacBook, jetzt einfach mal, oder sich mit irgendwelchen Clouds und irgendwelche so Zeug auskennt und das einigermaßen bedienen kann, der wird Bitcoin nie verstehen.
Ja. Was glaubst du denn, warum Bitcoin jetzt, warum das eine Blase sein könnte?
Naja, wir haben ja gerade schon gesagt, weil alle jetzt plötzlich, also weil es ja auch Leute gibt, die einfach nur nach der Rendite gucken und nicht den Bitcoin kaufen, weil sie an das Systemdenken glauben, was dahinter steckt. Und dass sie wirklich irgendwann damit bezahlen. Die wollen dann einfach nur jetzt den Aufschwung mitnehmen und dann wieder raus.
Ja, definitiv. Also wenn man das, wir hatten letzte Folge auch mal drüber gesprochen, dass man auch technisch analysieren kann und gucken kann, ist eine Aktie oder irgendein Titel über- oder unterbewertet. Und wenn du dir das mal beim Bitcoin anguckst, dann ist der gerade technisch, da werden mir jetzt viele auf die aufschreien und sagen, stimmt doch nicht und so, weil die holen dann ihre Bitcoin-Chart-Analysen raus und so, wo dann der Bitcoin auf $200,000 geht. Aber jetzt mal rein mit den klassischen Standard-Tools, die du für eine Aktienanalyse kurzfristig verwenden würdest, auf einem kurzfristigen Horizont, ist der gerade maßlos überbewertet. Das ist schon Fakt. Und das schreit auch nach einer Korrektur, aber kurzfristig, nicht langfristig ist wieder was anderes. Und ich glaube auch ein Punkt ist tatsächlich bei Bitcoins, du hast halt diese sogenannten Bitcoin-Wale. Weißt du, was ein Bitcoin-Wal ist?
Nee, da fällt mir auch nicht mal was Witziges zu ein.
Oh, bist müde.
Nein, aber da kann ich mir einfach nichts drunter vorstellen. Erzähl.
Ich will dich hier nicht langweilen mit Bitcoin zu spät am Abend.
Nee, alles gut.
Okay. Ein Bitcoin-Wal werden die Investoren genannt, die große Bitcoin-Bestände halten.
Wie die Geschwister hier, die vom... Die
Winkelwurst, ja.
Genau.
Genau.
Von Facebook, die.
Genau. Und du musst dir vorstellen, diese Wale können tatsächlich die Märkte bewegen. Das heißt, wenn die größere Bestände verkaufen, dann merkst du das im Kurs. Das ist schon ein Punkt, dass du diese riesen Wale hast, die ganze Märkte treiben können und diesen Markt auch vor sich her treiben können. Und das finde ich schon ein Punkt, den man bedenken sollte beim Investment in Bitcoin. Und natürlich Regulierung. Die Europäische Zentralbank oder allgemein staatliche Institutionen werden Teufel tun und den Bitcoin abfeiern, sondern das ist die Bedrohung. Also streng genommen ist der Bitcoin auch für viele Weltverbesserer so die Avantgarde gegen die bestehenden Institutionen und die Gründung von einer neuen Währung ohne Einfluss von irgendwelchen staatlichen zentralen Institutionen. Und das darf man nicht unterschätzen. Die werden ihre Macht nicht einfach hergeben, wenn es ums Thema Geld angeht, Geldkontrolle.
Ja, da ist der Spaß vorbei.
Ja, ist so. Also das würde ich nicht unterschätzen und wie du es schon gesagt hast, ich glaube auch diese Privatanleger-Rallye ist immer so ein Punkt, wo man mal, ja, Massen sind immer schwierig zu steuern.
Ja, sieht man ja bei Corona jetzt. Wie viele Parallelen es da schon wieder gibt.
Ja.
Mit so Herdenverhalten und Corona.
Ja, Herdenverhalten ist ein interessantes Thema. Herdenverhalten ist nämlich tatsächlich ein Punkt in der Verhaltensökonomie.
Ja, du hast ja am Anfang mal, das fand ich ganz cool, wo du das gesagt hast, als wir den Podcast angefangen haben, hast du gesagt, dass dich das ganze Thema interessiert, weil es alles, wie hast du gesagt, die Börse oder das Verhalten oder Aktienmärkte, so Psychologie,
Psychologie der Massen ist das.
Ja.
Na, ist auch so.
Und das finde ich schon cool. Da willst du jetzt mal ein bisschen tiefer reingehen,
Ich will es mal so anschneiden, aber ich will hier, ich würde hier vermeiden wollen, dass ich hier einen Monolog halte.
Wir lernen alle da draußen.
Ich bin ja auch kein ich kann mir Allwissender.
Vielleicht nochmal zu meiner Aufgabe als Moderator hier, dass vielleicht viele da draußen jetzt den Bitcoin-Monolog gehört haben. Nein, aber sich jetzt denken, ja was denn nun? Ja, soll ich da jetzt noch rein oder was soll man jetzt machen?
Na, ich werde es euch nicht sagen.
Ja, ich weiß, komm jetzt hier, Disclaimer. Nee, aber ja, also ich würde mich das jetzt, gut, ich würde es mir jetzt eh nicht trauen. Also wenn ich jetzt irgendwie geht ja auch gar nicht mehr fast. Also klar, du kannst jetzt immer noch für einen kleineren Betrag was kaufen.
Ja.
Dann kannst du auch nicht viel verlieren, aber auch nicht viel gewinnen. Ich sag mal, das kann man ja nochmal so klar sagen, ein Bitcoin kostet jetzt in Euro 34.000.
Ja.
Ist halt schon krass.
Na, wer kann sich das leisten? Also.
Ja.
Das ist halt schon eine Ansage.
Das ist richtig.
Du musst ja keinen ganzen Bitcoin kaufen, muss man dazu sagen.
Nee, aber trotzdem. Also ich finde halt, wenn man dann irgendwie redet, so Bitcoin, hast du auch einen Bitcoin? Muss da schon einen haben. Also einer muss dann schon ein voller sein.
Echt?
Weiß ich nicht. Im Moment ist es ja...
Das ist so, wie wenn du laufen gehst und dann müssen es, können es keine 8,9 Kilometer sein. Nee,
genau. Dann müssen die letzten 100 Meter müssen immer noch sein. Aber ich kann mir halt vorstellen, also in meiner Wunschdarstellung ist der Bitcoin irgendwann mal das, also ein Bitcoin irgendwann mal das, was jetzt irgendwie eine Million ist. Ja, und das sind ja 100.000 Euro immer noch ein Haufen Geld. Und das sind halt 0,1 Bitcoin.
Mhm.
Habe ich jetzt richtig gerechnet?
Ja. Durch 10.
Ja. Yeah. Ja. Nee, aber mich würde es auf alle Fälle interessieren, hat ja auch damit zu tun mit diesem, mit dem Verhalten der Massen. Weil wir sind ja alle ein Teil der Masse.
Klar, wir sind genauso die Masse, ja. Niemand ist neben der Masse.
Und deswegen würde ich jetzt gerne ein paar Punkte dazu hören, um mal zu gucken, wie weit ich eigentlich der durchschnittlichen Masse entspreche.
Das weiß ich jetzt nicht, ob ich die Frage beantworten kann, aber...
Nee, die würde ich schon selber beantworten. Ich brauche halt den Input von dir, wie man das analysiert.
Ich würde ein bisschen weiter ausholen und weil dieses, dass man überhaupt... Das sind ja emotionale Komponenten auch, Herdenverhalten und so, oh Gott, Bitcoin steigt, ich muss dabei sein. Das ist ja nichts Rationales, sondern es ist ja eine sehr emotionale Geschichte und Psychologie ist ja auch was emotional, was sehr viel Emotionales. Und da muss man einen Schritt zurückgehen, weil diese klassische, wenn du jetzt vor 100 Jahren Wirtschaftswissenschaften studiert hättest, dann hätte man dir... traditionelle Finance einfach beigebracht. Und du würdest dann immer annehmen, da gibt es einen sogenannten Homo Ökonomicus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Das klingt witzig. Das wäre ein neuer Spitzname für dich. Du bist auch der Homo Ökonomicus.
Ja, genau. Das ist der. Kann
ich gleich mal notieren.
Was denn?
Homo Ökonomicus.
Ich weiß gar nicht, wie man schreibt.
Das ist ja wohl nicht schwer. Na, wie Homer Simpson und Ökono. Pfiffikus. Ja, nur Pfiffikus. Mit Ökonomie bevor.
Okay.
Habe ich.
Hast du? Und dieser Homo Ökonomicus ist ein vollkommen rationaler Mensch. Das heißt, der ist nie irgendwie verblendet von irgendwelchen äußeren Einflüssen. Der kann die Situation immer genau richtig bewerten. Der verhält sich immer rational und so wurde unterstellt, dass die Masse, oder ich weiß nicht, ob eine Masse unterstellt wurde, man hat immer in der Nutzentheorie, du hast in der klassischen Ökonomie, versuchst du immer einen Nutzen zu maximieren. Und wenn du jetzt der Homo Ökonomicus wärst, dann würde ich schauen, welche Aktie zum Beispiel hätte jetzt den größten Nutzen für dich. Und würde da unterstellen, dass du auch immer richtig rational entscheiden würdest. Das heißt, du wärst nicht verblendet von irgendwelchen, stamme gerade ein bisschen vor mich hin, aber war das verständlich, was so ein...
Also der hat einfach keine Ahnung, ich habe jetzt ja auch irgendwie Sachen im Portfolio, die ich einfach irgendwie gut finde. So, also zum Beispiel Adidas, einfach weil... ich es cool finde, dass wir so eine krasse Sportfirma in und aus Deutschland haben, die weltweit so bekannt ist. Mhm. Also ich weiß einfach Adidas und Nike, oder? Das sind die zwei Global Player. Und dann gibt es halt noch einen Haufen kleinere. Wahrscheinlich ist Puma sogar irgendwie noch, nee, Puma ist ja auch, ist ja vom Bruder, ne?
Puma, ja, ist der Bruder, sind beide
uns halt so. Ja, aber ich meine nur. Ja, und das ist ja irgendwie emotional, dass ich das, also ich meine nicht nur emotional, aber irgendwie auch, weil es halt Spaß macht, Sachen im Portfolio zu haben, mit dem man auch ein persönliches verbindet. Boah.
Ja.
Aber ja, der Homo Ökonomicus hätte vielleicht nicht Adidas gekauft.
Weiß ich nicht, vielleicht nicht. Auf jeden Fall, der Homo Ökonomicus würde zum Beispiel auch nie Lotto spielen. Weil Lotto so ein bestes Beispiel dafür ist, du zahlst einen geringen Betrag und für eine kleine Chance für einen maximalen Gewinn, aber dein Erwartungswert, also das, was du, wenn du jetzt beide Wahrscheinlichkeiten rechnen würdest, deine Gewinnwahrscheinlichkeit mal maximalen Gewinn und plus die Restwahrscheinlichkeit mal dein Einsatz, dann wäre dann total mieser Erwartungswert, dass du beim Lottospielen irgendwas gewinnst. Der Homo Ökonomicus würde das sehen und sagen, oh nee, mach ich nicht. Der Erwartungswert ist hier viel zu schlecht, macht überhaupt gar keinen Sinn. Jetzt gab es dann irgendwann in der Ökonomie, und es waren tatsächlich dann Psychologen, vor allem allen voran Kahneman und Tversky hießen die, Die haben dann festgestellt, dass Menschen und besonders an den Börsen sich alles andere als rational verhalten, sondern dass Menschen, und das ist jetzt keine Überraschung, irrationale Wesen sind. Und das, wenn man das so sagt, dann würde man denken, ja, ist doch klar, ist doch logisch. Aber in der Theorie, in der ökonomischen Theorie, hat man immer unterstellt, es ist rational, weil es mathematisch gibt es keine Emotion, sondern da gibt es nur eine klare Lösung für ein Problem. Und das war der erste Schritt von der Verhaltensökonomie, wo man dann gesagt hat, okay, es gibt keine vollkommene Rationalität, sondern es gibt eine beschränkte Rationalität. Das heißt, du weißt nicht alles. Du hast nicht sämtliche Informationen zur Verfügung und du kannst diese Informationen auch gar nicht vollkommen verarbeiten und vor allem nicht richtig rational verarbeiten, sondern du bist getrieben von deinen Emotionen und von deinen kognitiven Fähigkeiten, die du besitzt. Und darauf aufbauend triffst du deine Entscheidung. Und die sind weit weg von denen eines Homo economicus, was deine Nutzentheorie oder deine klassische Finance-Theorie unterstellt.
Und deswegen werden die so gut ausgebildet, die ganzen Leute bei, keine Ahnung, hier bei den Versicherern und bei der deutschen Vermögensberatung. Die machen, wenn man dort einmal drin sitzt, wird man platt gemacht. Da werden dir Sachen so geil erzählt, dass du quasi nur noch Ja sagen kannst. Ist doch so, oder?
Ja, vermutlich. Also in Homo economicus geht das hier nicht rein.
Ja.
Naja, auf jeden Fall ist das so dieses, nennt man dann auch Behavioral Finance im Englischen.
Was?
Behavioral, also das Verhaltensökonomie.
Mhm.
Genau. Und weißt du, was jetzt so klassische, man spricht dann auch von sogenannten Bias, also so einer Verzerrung. Was kannst du dir vorstellen, was so eine klassische Verzerrung wäre, so eine emotionale Verzerrung, das heißt, du triffst keine rationale, sondern eine irrationale oder beschränkt rationale Entscheidung.
Ja, wenn man das, was die anderen machen halt, zum Beispiel.
Herdenverhalten, ja klar, richtig. Ganz bekannt, und dafür gab es dann auch einen Wirtschaftsnobelpreis, ist die sogenannte Verlustaversion. Das heißt, Menschen neigen dazu, Verluste stärker zu gewichten als Gewinne.
Mhm.
Also 1 Euro, 100 Euro zu gewinnen, bringt dir einen kleineren Nutzen, als 100 Euro zu verlieren.
Das denken wir auch, wenn wir jetzt unseren Bitcoin verkaufen, dann haben wir halt richtig gut was Geld gemacht, was total cool ist. Aber andererseits, wenn wir dann das noch weitergeht und noch doppelt so viel wert ist und wir es verkauft haben, tut das mehr weh.
Das wäre die sogenannte Regret Aversion. Das heißt, du bedauerst, was getan zu haben.
Ja, stimmt, das ist ja eigentlich dann kein Verlust in dem
Sinne. Aber das ist tatsächlich auch so eine Heuristik, nennt man das dann. Ja, dass du bedauerst, eigentlich eine rationale Entscheidung getroffen zu haben. Eine rationale Entscheidung wäre tatsächlich jetzt beim Bitcoin zu verkaufen, weil du hast ja einen Gewinn. Und wenn du ein risikoaverser Entscheider wärst, dann würdest du sagen, naja, 100 Euro ist besser als gar kein Euro, also verkaufe ich das. Das wäre eine risikoaverse Entscheidung.
Ja. Ja. Was mich interessieren würde, also es ist ja, du kannst ja spielsüchtig werden, ne?
Mhm.
Deswegen ist es ja auch immer so krass mit, ich habe jetzt mal Lotto gespielt mit meinen hier Neffen und aus Spaß, und die hatte ich mitgenommen, das war so geil, die haben so die Zahlen, die haben uns halt, also jeder durfte sich 3 Zahlen aussuchen, und dann haben die auf so eine große Pappe geschrieben mit so einem Edding, so richtig fett, und damit sind wir dann zum Lottoladen gegangen und haben das auf einen Tippschein getippt. Und dann wollte ich denen das auch in die Hand geben und habe gesagt, hier kannst du abgeben. Durfte er nicht.
Ja, zu Recht nicht.
Ja, aber ich meine, das machen wir einmal im Jahr. Aber ich meine, jetzt würde mich mal interessieren, wenn das halt so gefährlich ist. Oh, ich weiß ja, wie gefährlich das ist. Hab ich alles schon erlebt. Wie kann das nämlich, kann das nicht eigentlich auch bei Spekulanten zur Sucht werden? Also, wenn die dann immer, weil die das so abfeiern, natürlich Gewinne zu machen, aber dann, wenn sie einen Verlust machen, dass die so stört, dass er halt da irgendwie versuchen, auf einer anderen Ebene wieder Gewinne zu machen.
Natürlich. Also an der Börse wären ja dann wirklich ein Fall von Daytradern. Also die sehr viel handeln und kurzfristig.
Daytrader.
Und
geil. Warum? Wusste gar nicht, dass es gibt.
Doch, Daytrading, klar.
Was heißt, die kaufen früh und abends verkaufen sie wieder?
Ja, oder mehrmals am Tag. Das ist wirklich, also die Haltedauer ist kleiner als ein Tag, ja.
Ist das ein Job oder ein Hobby?
Ja, es gibt richtige Daytrader, das ist ein Job, ja.
Gott.
Manche machen sich da auch selbstständig. Und klar, und große institutionelle Banken oder ein Trading Desk, wenn die Eigenhandel betreiben, also für sich handeln, dann In Deutschland ist das weitestgehend verboten oder ist sogar, ja, brauchen wir jetzt nicht eingehen drauf. Dann sind es ja auch Algorithmen, die in Millisekunden, also Hochfrequenzhandel wäre das beste Beispiel, die da Sachen verkaufen oder wieder kaufen und minimale Preisunterschiede ausnutzen.
Hm.
Ja. Also Daytrading ist, der nächste Schritt wär dieser Hochfrequenzhandel und der findet statt basierend auf Algorithmen.
Aber das ist auch nicht risikofrei.
Nee, ist eine Maschine, die dahinter steckt. Kein Mensch kann das mehr greifen.
Hm.
Ja. Naja, auf jeden Fall, es gibt so unglaublich viele Heuristiken, die dein Handeln auch an der Börse natürlich treiben. Und wenn du sagst, naja, sind die süchtig oder können diesen Heuristiken verfallen? Natürlich, auf jeden Fall.
Was ist eine Heuristik? Entschuldige die Frage. Aber.
Eine Heuristik ist eine, wie kann man es erklären, ist eine Art, eine bestimmte Art von Verhalten, zum Beispiel, wie ich erklärt habe, eine Verlustaversion, wenn du eher neigst dazu, oder wenn für dich Verluste schwerer wiegen als Gewinne, dann wäre das auch eine Art Heuristik.
Aber was ist denn eine Heuristik?
Ich kenne das nur unter diesem Überbegriff. Wenn du es allgemein formulierst oder erklären wollen würdest, dann wäre es wie kann man das erklären?
Eine Charakteristik von einem Menschen im Handel.
Nee, es hat nichts mit Handel zu tun. Das geht ja weit über den Handel hinaus. Das ist ja einfach eine Verhaltensweise, eine Heuristik.
Hm.
Ja.
Man nennt es doch einfach Verhaltensweise oder Charakteristik. Ich denke mir die ganze Zeit, weil Heu, was hat das mit Heu zu tun?
Okay.
Okay. Entschuldigung.
So, ich will keinen Monolog mehr halten. Was glaubst du denn? Erzähl mal.
Was?
Was wissen?
Nein, ich finde es so mega interessant, nur mich hat das jetzt immer gestört, dass ich nicht weiß, was Heuristik ist.
Ah, okay. Also ich glaube, Heuristik ist einfach eine Verhaltensweise.
Mhm.
Eine bestimmte Verhaltensweise. Zum Beispiel, du hast dir ja Beyond Meat gekauft auf meinen Ratschlag hin, was nicht sehr clever war.
Wieso nicht clever? Also ich will es ja nicht wieder verkaufen. Also.
Ja, okay. Aber Beyond Meat habe ich ja letztes Mal war ja für mich so ein bisschen spekulativ und da habe ich ein bisschen ins Klo gegriffen damit. Erstmal. Und du hast dann gesagt, läuft eigentlich ganz gut. Das wissen wir ja, Bitcoin läuft gut und die Börsen allgemein auch gut, aber Beyond Meat war irgendwie nix. Das wäre auch deine Verhaltensweise wäre auch was ganz Klassisches in der Verhaltensökonomie und das nennt sich Mental Accounting. Weißt du, was man darunter versteht?
Mm-mm.
Unter Mental Accounting siehst du dein Portfolio als verschiedene Layers oder Einzelbausteine und siehst es nicht als Ganzes. Wir haben ja gesagt, ein Portfolio muss ja diversifiziert sein, das heißt, dein Risiko ist gestreut in verschiedenen Anlageklassen und du musst es immer als Ganzes sehen. Wenn du jetzt aber nur einen Teil rausnimmst und sagst, das läuft nicht gut und bist deswegen unzufrieden, es ist eigentlich nicht rational, weil du musst immer dein Portfolio als Ganzes betrachten und wenn der nicht gut läuft, trägt der vielleicht trotzdem zur Funktionalität des ganzen Portfolios sinngemäß bei.
Ja, das verstehe ich ja. Also ich habe mich ja deswegen auch nicht beschwert. Ich meinte nur, ist ja alles trotzdem gut gelaufen. Und dann habe ich das dazu genommen und das war dann das Einzige, was nicht gelaufen ist.
Ja.
Hätte man es dann auch weglassen können.
Ja.
Ja, auf alle Fälle spannendes Thema. Aber was können wir denn jetzt da für uns, was kann jetzt der Hörer für sich da rausziehen? Also, ja.
Na, Menschen verhalten sich nicht rational und an Börsen gleich zweimal nicht.
Aber wie macht man es denn jetzt, dass man vielleicht, also muss man sich überhaupt rational verhalten? Wäre das gut?
Na, das ist eine spannende Frage. Also am Ende, ich glaube, man muss sich, der erste Schritt ist immer, sich das bewusst zu machen, dass auch wenn ein Preis der Preis ist, der er nun mal gerade ist, bedeutet und das scheinbar der faire Wert ist, muss das nicht heißen, dass es der tatsächlich faire Wert ist, sondern dass dieser Preis getrieben ist durch Menschen, die das kaufen oder verkaufen und Menschen nicht immer rationale Entscheidungen treffen und jeder Einzelne, ich selber und du, sich diesen ganzen diesen ganzen Verhaltensweisen ausgesetzt ist und dieser Beeinflussung. Und wir sind nun mal beschränkt rational, wir wissen nicht alles. Und das kann zu Verirrungen führen. Und die muss man sich immer, ich glaube, ich versuche mich immer selber, wenn ich Entscheidungen allgemein treffe, versuche ich, inwiefern ich von irgendwelchen Dingen beeinflusst bin oder beschränkt, also nicht alles berücksichtige. Und inwiefern ich mir auch selber bestimmte Dinge vormache oder ausschließe oder einfach ein bisschen versuchen, das nüchtern zu betrachten. Manchmal hilft es sehr, Entscheidungen nüchtern zu treffen und nicht in Emotionen.
Ja, aber jetzt zum Beispiel, ich müsste mal darauf zurückkommen, Beyond Meat jetzt zum Beispiel. Wir wissen ja alle, Fleischkonsum ist scheiße und es wird immer mehr, dass immer mehr Fleischersatzartikel nachgefragt werden und wir wissen, Beyond Meat, die verkaufen an Pizza Hut und an irgendwelche großen Ketten und das ist ja alles rational gedacht auch, oder? Und ich meine, warum, also ich meine, wie kann ich da jetzt dran vorbeikommen, dass ich das jetzt, wie kann ich das rational entscheiden, ob ich diese den Titel irgendwie kaufen will oder nicht?
Naja, zum Beispiel, dass du dir sagst, dass dir heute dieser Gedanke einfällt, ich möchte jetzt gern Beyond Meat Aktien kaufen, weil ich das irgendwie gut finde. Und du siehst dann einen Aktienkurs und denkst dir so, der ist jetzt bei angenommen 100 Euro und dann schaust du eine Stunde später drauf, 102 Euro, oh, scheiße, ich muss rein. Das ist ein klassischer Fall von Verhaltensökonomie.
Und was mache ich da nun? Durchatmen. Ich will halt immer so jetzt Tipps geben. Was machen wir denn nun?
Nachdenken. Nochmal nachdenken. Versuchen, Dinge rational zu betrachten.
Aber ich habe es ja rational betrachtet. Ich weiß ja, dass das eigentlich steigen soll. Du hast ja auch gesagt, dass
es. Wenn du dir, keine Ahnung, also es gibt da kein Rezept. Das ist ein langer Prozess. Niemand wenn du in deinem Leben nur rationale Entscheidungen treffen kannst, herzlichen Glückwunsch oder Glückwunsch zum Roboter sein, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, bei sowas, wenn du jetzt eine Aktie kaufst, dann, ich glaube, es sind so verschiedene Punkte, die, wie ich schon sagte, die du mal berücksichtigen musstest. Bin ich jetzt wirklich noch rational und weiche ich von meiner ursprünglichen Idee ab? Nämlich, wenn du sagst, ich wollte die für 100 Euro kaufen, jetzt für 102, dass man dann einfach mal sagt, na gut, dann warte ich halt noch. Das kommt schon wieder. Ich habe 100 gesagt. Dann warte ich bis 100.
Okay.
Ja, sowas zum Beispiel.
Ach, das ist echt komplex, verdammt. Nee, ich will ja nur versuchen, den Hörern, also die noch da sind, einfach Tipps mitzugeben, weil wir können ja natürlich sagen, wie Sachen sind, aber halt, da muss man einfach versuchen, also finde ich, dass wir die so ein bisschen umstrukturieren oder umformulieren zu Sachen, die wir wirklich den Leuten mitgeben können.
Ja, okay, ich versuche mal, ich denke mal noch drüber nach, also was auch immer, wo ich mich oft ertappe, ist, dass ich meine Informationslage nicht aktualisiere. Dass ich zum Beispiel, angenommen, hätte jetzt vor 2 Jahren gesagt, Beyond Meat ist gut und habe da investiert aufgrund von bestimmten Informationen, die ich dazu hatte. 2 Jahre später sage ich, oh, der Kurs ist jetzt wieder da, wo er mal war und das ist ja billig. Und ich habe aber immer noch dieselbe Information, die ich vor 2 Jahren hatte und habe immer noch dieselbe Story. Habe aber jetzt versäumt, mich irgendwie zu informieren fachlich, was ist denn eigentlich passiert? Was hat sich in den 2 Jahren getan? Was bedeutet das für das Unternehmen? Haben die ein neues Marktumfeld? Haben die neue Produkte? Was sind ihre Schwierigkeiten? Was hat sich verändert? Also dieses Updaten von der Informationslage und nicht verharren in dem, was ich schon weiß, das ist für mich immer so ein Punkt, wo ich immer nochmal sage, okay, stopp, denk nochmal drüber nach, was ist neu? Was ist neu an der jetzigen Situation?
Aber das ist ja kontraproduktiv dem gegenüber, dass wir gesagt haben oder empfohlen haben, dass man Sachen einfach langfristig macht und dann nicht ständig nachguckt.
Ja, auf lange Sicht. Auf
2 Jahre ist
ja genau. Ja. Aber das wäre jetzt so ein Punkt. Und tatsächlich ist es so, natürlich Dinge auch irgendwo halten, aber auch trotzdem immer mal auf lange Sicht gucken, gibt es Grund zur Veränderung? Also ist es sinnvoll, jetzt bestimmte Dinge anzupassen? in einem gestreuten Portfolio ist es natürlich weniger notwendig, als wenn du Einzelaktien handelst, vollkommen klar. Also wenn ich jetzt einen DAX-ETF habe, dann brauche ich da nicht groß umschichten, dann lasse ich den laufen. Aber wenn ich jetzt viele Einzeltitel habe, dann ist halt das Bedürfnis viel stärker dafür da, Dinge neu zu bewerten und auch das Portfolio anzupassen.
Klar. Also wir stellen fest, am besten man hat einfach nur einen DAX. ETF und dann braucht man sich nicht drum kümmern. Der DAX ist immer am Start. Der DAX, auch wenn er mal krank ist, kommt wieder. Auf DAX ist Verlass.
Ist halt nicht so spannend, aber ja, das wäre genau, das ist eigentlich ganz clever von dir auf runtergebrochen. Wenn du dir das Ganze ersparen willst, einfach kontinuierlich reinsparen, lange halten, diversifiziertes Portfolio, bisschen langweiliger und alles ist gut.
Yo, ich bin doch so ein langweiliger Typ. Für mich kommt das halt in Frage, einfach mal hier DAX und gut ist.
Ja, könntest du machen. Aber was ich jetzt noch ergänzen wollen würde, es gab den Robert Shiller. Hast du den mal gehört?
Nee, Chiller?
Robert Shiller.
Der ist ein recht
bekannter Dude in der Finance-Szene. Der hat auch einen Nobelpreis, ich glaube 2013, bekommen. Und der forscht ganz stark in Verhaltensökonomie. Das ist da so eine richtige Koryphäe drin. Und weißt du, was er sagt, ab wann was eine Blase ist, eine Spekulationsblase, welche Kriterien da erfüllt sind? Kannst du ja mal jetzt bedenken, ob die beim Bitcoin zutreffen. Mhm. Starker Anstieg der Kurse.
Check.
Kursieren von Geschichten für Rechtfertigen von Preisen.
Check.
Erhebliche Anzahl von Leuten, die angeben, wie viel Geld sie mit dem Titel gemacht haben.
Check, check.
Eine erhebliche Anzahl von Leuten, die neidisch sind, nicht eingestiegen zu sein.
Check, check, check. Scheiße, Bitcoin ist eine Blase.
Verstärkende Berichterstattung in den Medien.
Oh, okay. Müssen wir jetzt wieder raus oder was?
Nö. Das Ding ist, Robert Shiller macht genau das, er ist adaptiv, das heißt, er denkt sich auch, okay, das hat vielleicht gegolten, auch eine Verhaltensökonomie ist nicht in Stein gemeißelt, die verändert sich auch. Und deswegen ist der neue heiße Scheiß narrative Wirtschaft. Das ist so die Evolution aus der Verhaltensökonomie.
Und was heißt das?
Das ist mega spannend, Wirtschaft, die heutige Wirtschaft bestimmt ganz stark Narrative. Und das heißt, Bitcoin ist ein bestes Beispiel für ein Narrativ. Das heißt, du hast eine Geschichte hinter einem Titel und diese Geschichte, dieses Narrativ dazu ist so viel wichtiger als irgendwelche technischen Analysen, als irgendwelche quantitativen Erhebungen, Berechnungen, als irgendwelche Charts. Solange das Narrativ passt, werden die Leute das kaufen oder dafür sein. Und beim Bitcoin ist dieses Narrativ enorm stark.
Ja, das ist ja aber bei allen, also das ist ja auch ich kann das nur immer auf meine Branche beziehen. Das ist ja auch so, wenn eine Brand irgendwie eine Geschichte hat oder wie jetzt Track einfach schon ewig da ist und dann Wisconsin und es hat in dieser roten Garage, in dieser Scheune angefangen und dann haben die da und so, du kaufst halt immer das ganze Ding mit. Mhm. Also so die ganze Brand History oder wenn, keine Ahnung, irgendwas Neues rauskommt oder ich weiß es nicht, also du weißt schon, was ich meine, ne? Immer wenn was dahinter steht und das irgendwie Sinn macht, ist das halt viel, also ja, ist halt emotionaler.
Ja.
Dann können Leute besser greifen.
Ja, voll. Also denk auch bei Tesla, auch der Anstieg ist fundamental, also aus einer ökonomisch fundamentalen Sicht oder auch einer ökonomisch-technischen Sicht, absoluter Käse.
Kommst du mit der Karre nicht mal 300 Kilometer, wenn du schnell fährst.
Das ist mehr wert als Facebook jetzt inzwischen. Und das würde man sagen, so ein Quatsch. Das macht null Sinn, diese Bewertung, aber das Narrativ ist halt gewaltig. Mhm. Und Leute wollen, und wir haben auch gesagt, junge Leute werden auch immer mehr anfangen, diesen Markt zu dominieren. Und diese neue Generation an Börse, für die wird diese narrative Wirtschaft, das wird ein Paradigmenwechsel werden. Das wird Dinge verändern, tun es auch jetzt schon. Und das finde ich halt mega spannend, dass der da auch schon mit drauf ist und halt auch sagt, naja, wenn wir jetzt eine narrative Wirtschaft haben oder Einflüsse darauf, wir wollen ja auch Krisen erkennen und wir wollen auch Blasen erkennen, wenn sie welche sind und wann nicht, und wir wollen verstehen, was treibt die Menschen. Und das finde ich halt mega geil. Also wenn ich jetzt nochmal, keine Ahnung, eine Doktorarbeit oder irgendwas schreiben müsste, dann wärst du narrative Wirtschaft.
Schreib da einfach eine.
Ja.
Also, muss ja keiner lesen. für dich halt. Dann veröffentlichen, vielleicht lädt es ja jemand runter.
Genau, nee, aber das wollte ich noch sagen. Ich fand das sehr, sehr spannend.
Naja, voll. Ja, also tiefgründiges Thema auf alle Fälle. Ich bin mal gespannt, wenn ich mir das hier beim Laufen anhöre, was ich dann denke über unseren Podcast. Ich glaube so, das war jetzt echt ein bisschen kompliziert. Also ich fand es ein bisschen kompliziert. Ich bin aber auch, du weißt ja, ich habe nicht so ein Konzentrationsvermögen.
Doch, morgens von 6 bis 9 und dann nochmal irgendwann zwischen 11 und 1 und dann ist eigentlich nur noch Bergabfahrt.
Ich kriege auf dem Zahnfleisch. Da. Aber genau, wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Also, das heißt nicht mehr viel Zeit, wir haben so viel Zeit, wie wir wollen, aber ich will hier keinen überstrapazieren.
Du willst ins Bett.
Das auch. Nee, ich wollte, bevor wir zum letzten Punkt Spendenquittung kommen, noch einmal kurz, ich weiß nicht, ob du dir Gedanken drüber gemacht hast, über die Investitionen der Woche.
Gili.
Ah ja, hier Polestar.
Letzte Woche habe ich mich kurzfristig entschieden, über Beyond Meat zu reden, anstatt von Geely. Mit Geely wäre ich deutlich besser gefahren. Das ging richtig durch die Decke.
Ja, ich auch.
Nee, das ist einer der größten, ich glaube der größte E-Mobilitätshersteller in China. Und der baut unter anderem den Polestar 2. Also das E-Auto von Volvo oder halt Polestar, also die eine richtige Marke. Und ja, da läuft's gut.
Ja, aber irgendwann gehen die E-Autos auch wieder ein bisschen zurück und dann kommt wieder der Fleischersatz und dann wird alles gut in meinem Portfolio.
Wie hieß die Aldi-Marke jetzt? Hier? Der Vegetarian Butcher.
Eieieiei. Na gut, meine Investition der Woche ist tatsächlich die Zeit, die ich mir genommen habe, um die Party-Marty-Playlist bei Spotify zu erstellen. das verändert mein Leben. Wie krass. Ich hab diese Playlist zusammengestellt mit so 90ern und 2000ern. Und ich weiß nicht, ob das normal ist, ob das bei jedem irgendwann kommt, die Zeit. Aber wenn ich diese Musik höre, da kriege ich richtig Bock. Da kriege ich so ein richtiges Hoch. Da fliege ich, ohne Scheiß. Und jetzt höre ich, also mehrmals am Tag mache ich die Playlist an. Also gerade hier beim Fahrrad einpacken, schön, die Bässe, hier Scooter, Ace of Base und so, mega geil. Also da bin ich echt froh, dass ich mir die Zeit genommen habe, mal eine geile Playlist zu erstellen. Wir können die ja hier in die Shownotes machen, meine Party Muddy Playlist.
Ja, erinnert mich so ein bisschen an so Blamierväter, die auf so Partys kommen von ihren jungen Söhnen.
Blamierväter, nee, so habe ich nicht. Ich habe nur Frank the Tank.
Und die dann sagen, wollt ihr mal richtige Musik hören? Ah. Und dann so eine Kassette mit dann Highway to Hell oder irgend so ein AC/DC-Song.
Ja, ich weiß auch nicht, ist das jetzt richtig peinlich? Also ich meine, das ist ja schon irgendwie peinliche Musik, aber irgendwie auch geil, wenn du das jetzt einem jungen Menschen vorspielst. Weil ich habe ja das mal...
Nee, der findet es richtig peinlich.
Nee, ich habe das mal beobachtet.
Die finden das gut.
Nee, ich war letztes Jahr, oder wann es noch Karneval gab, hier bei uns mal beim Karneval.
Sag doch mal deinem 9-Klässler, du hast auch noch ein gutes Mixtape. Aber doch mal rein.
Naja, auf alle Fälle haben die da die ganzen jungen Leute, also die richtig jungen, nicht wie wir, sondern richtig jung, die haben da die ganze Zeit zu den 2000ern getanzt und den 90ern.
Was ist so richtig jung?
Na, die Teenies hier, 16 bis 20.
Ja?
Ja. War krass. Also, naja, egal.
Waren die repräsentativ, oder?
Genauso repräsentativ wie die Leute, die da das, ich wollte gerade sagen, das Pentagon gestürmt haben. Jetzt schon wieder richtig ins Fettnäpfchen gesetzt. Wo sind die nochmal reingelaufen?
Das Kapitol.
Naja, Pentagon, Kapitol, also dasselbe. Drüben bei den Amis. die waren auch repräsentativ da. Hast du das gesehen, diese Karikatur, also die Karikatur, aber diese Vergleich mit diesem Homer, aus den Simpsons, bei den Simpsons gab es auch so, der sah genau so aus, der Typ mit den Hörnern auf, dieser halbe Wikinger da.
Oh, ich habe tatsächlich meine Kindheit und Jugend mit Simpsons gucken vergeudet.
Ja, da war irgendwie in irgendeiner Folge oder mehrfachen Folgen, keine Ahnung, so ein Wikinger mit so einem Helm auf so einen Hörnern.
Oh, nee, muss ich mal gucken.
Übrigens, mein Mikrofon steht ja auf dem Trivial Pursuit spielen, da war so eine Frage. Weißt du die noch? Für die Hörer da draußen, hier eine Trivial Pursuit Frage.
Von wem stammt das Zitat? Die Frage oder eine andere?
Na, die Frage mit, ob Wikinger Helme mit Hörnern aufhatten. Ja oder nein?
Nein, ist nicht historisch
belegt. Genau, ist nicht bewiesen.
Es war noch eine andere Frage zu den Simpsons, also ist jetzt schon die Antwort vorgegeben. Wer brachte das Zitat, ach diese Deutschen, man kann ihnen einfach nicht böse sein?
Na, Homer Simpson wahrscheinlich. Oh, also richtig witzig sind wir heute nicht. Also. Oh.
Was ist denn jetzt los?
Das ist schon unser Outro, aber wir sind noch nicht fertig. Oh Gott. Okay, Leute. Sorry.
So, Spendenquittung.
Ja, jetzt noch schnell die Spendenquittung, aber das war jetzt ein gutes Zeichen, wenn das Outro kommt, dann müssen wir fertig machen. Ich überschreibe nämlich immer die Dateien der letzten Folge.
Mhm.
Falls das jemand interessiert.
Ja.
Oh Gott, ey, wir dürfen nicht mehr so spät aufnehmen, dieser Wahnsinn. Ey, fang du an, Spendenquittung, weil meine Frage, du weißt ja, wird immer spannend.
Ich wollte dich eigentlich fragen, was man unter dem St. Petersburg-Paradoxon versteht, aber ich glaube, das wird jetzt zu spät und zu komplex, deswegen switche ich kurzfristig um und frage dich, 50-50 Chance, was ist mehr gestiegen was ist mehr gestiegen im letzten Jahr? Ich wollte schon sagen Elon Musk. Tesla oder Bitcoin? Weil man schon von Blasen sprechen.
Im letzten Jahr. Also in Prozent jetzt?
Ja. Na, du musst ja nichts sagen, du musst nur sagen, wer mehr gestiegen ist.
Ach so.
Also was war die relative Veränderung, korrekt?
Ich sage immer noch Bitcoin.
Was siehst du? Ist nämlich falsch. Tesla ist um mehr als 7,4-fache gestiegen.
Oh.
Ja, und da sagt aber niemand in den Nachrichten, Tesla ist Scam.
Hm.
Also, ne, das kann man jetzt schwer vergleichen, aber man merkt diese...
Aber es wissen aber alle, dass E-Auto jetzt gefragt ist.
Ja, aber warum soll eine digitale Währung jetzt nicht gefragt sein?
Hm. Ah, hast du recht. Verdammt!
Krass, ne?
Hast du gewonnen.
Also alle, die sagen, Bitcoin ist maßlos überbewertet, guck mal in euer Tesla... Das ist das Ding.
Ja. Das Ding, was du zuzeitig verkauft hast.
Ja. Siehste? Regret Aversion.
Und ja, rein in die Wunde.
Ja, übrigens, das ist tatsächlich auch eine Heuristik, dass man sagt da, man verkauft die Gewinner zu früh und hält die Verlierer zu lang.
Ah.
Das ist so ein klassisches Fehlverhalten, was total irrational ist.
Hm.
Einfach, man müsste auch Gewinner mal länger halten und dafür sich von Verlusten schneller trennen.
Hm. Naja, man denkt halt immer, kommt nochmal wieder.
Ja, aber ist Quatsch. Ja. Ist Quatsch.
Naja, nö, kann ja auch wieder.
Ja, also ja, kann schon sein, aber du kannst auch den Verlust in einer anderen Aktie wieder, also den Gewinn machen.
Ja. Okay, also meine Frage ist nicht so einfach. Ja, ich habe mir noch nicht genau das Konzept überlegt, wie du die richtig machen kannst. Aber egal.
Muss ich tanzen?
Nein, du musst keine Buchstaben tanzen. Und zwar, wir haben ja gerade
muss ich den Obstler aus der Flasche unter deinem Sitz trinken?
Nein, der ist ja schon leer.
Steffi hat immer, für alle, die es wissen wollen,
du sollst hier nicht so in die Details ausplappern.
Im Auto immer unterm Fahrersitz. Einen kleinen Flachmann.
Nee, nicht nur das, ich habe eine ganze Bar da unten. Da gibt's alles. Da gibt's alles. Im Winter mache ich das immer ein bisschen leer, weil ich nicht will, dass da die Sektflasche springt. Kann ja sein, dass es was zu feiern gibt.
Richtig,
und dann habe ich immer so einen kleinen Flachmann da drin. Den habe ich aber den dort tatsächlich schon 2 Jahre drin, den ich da drin hatte heute. Und den habe ich heute rausgeholt, weil ich dachte, den musst du jetzt mal rausholen.
Mm-mm.
Und da habe ich mal dran geschnuppert. Und da haben wir uns alle gefragt, was da drin ist.
Ja.
War noch ein Schluck Obst da drin.
Ja. Oder was ähnliches.
Ja.
Was war mal Apfelsaft? Mal gucken.
Also du brauchst das jetzt fermentiert.
Also bevor du Winterreifenwechsel machst im Winter, holst du erstmal vor Winterreifenwechsel noch den Sekt aus dem unterm Fahrersitz.
Ja genau, damit er nicht einfriert.
Ja.
Also, jetzt geht's los. Es geht ums Bike einpacken. Ich habe ja heute gepackt. Weil ich zum Arbeiten nach La Palma fliege Ende Januar und weil ich keine zwei Fahrräder mitnehmen kann, jetzt jemand anders mein Fahrrad mitnimmt und das muss morgen fertig sein. So, und ich hasse ja packen, ich packe immer kurz vorher, jetzt muss ich 3 Wochen vorher schon Fahrrad packen. Und Julian will ja auch noch nachkommen in 6-7 Wochen. Das haben wir schon gebucht, wo Corona, zweite Welle gar noch nicht so groß war. Also eigentlich.
Na, jetzt mal gucken, wie es läuft.
Genau, wir wissen noch nicht, ob es klappt. Egal, auf alle Fälle habe ich heute eingepackt.
Also ich muss dazu sagen.
Brauchst dich noch nicht rechtfertigen.
Na doch.
Keiner, ja, wir wissen, dass es jetzt nicht optimal ist, der Zeitpunkt. Als wir das gebucht haben, war es. Ich will
ist
mich
egal,
jetzt hier
komm,
auch nicht rechtfertigen.
Na gut, jetzt sag
ist dann, jetzt auch egal. Vielleicht fliegen wir ja auch.
Schlimme Finger und im
ja,
schlimmsten Fall
genau.
fliegen
jetzt
wir.
Jetzt braucht uns keiner irgendwelche Hate-Nachrichten schreiben. Bitte denkt nichts Schlechtes über uns. Wir wollen.
Wir sind eh schon
wir
schlecht.
Wollen auch nur Gutes. Auf alle Fälle hat Julian in dem Zug auch versucht, sein Fahrrad einzubauen.
Bäh.
Und. Also, jetzt versteht er auch, warum ich immer so eine harte Zeit habe. Er hat auf alle Fälle ziemlich zeitig aufgegeben und einfach stehen lassen und ist reingegangen. Und ich musste den Quatsch dann wegräumen. Deswegen, als Strafe, jetzt musst du, es gibt ja verschiedene Herangehensweisen und Stufen, die man machen muss und Reihenfolgen, die man einhalten muss. Ich habe jetzt einfach mal die 4 wichtigsten rausgesucht. Ich sage mal, wenn du 3 davon in der richtigen Reihenfolge sagen kannst, was man machen muss, wenn man sein Fahrrad einpackt, dann würde ich dir hier den Punkt geben. Was macht man zuerst?
Das ist so eine Open-End-Frage, oder wie?
Nee. So viele Sachen gibt es ja nicht. Ist ja jetzt, eigentlich ist es ja keine
Raketentechnik,
ein Fahrrad einzupacken.
Also es gibt jetzt keine Antwortmöglichkeiten und so.
Nee,
oder
genau.
Oder
wie
Ordnen?
Packst du jetzt ein? Mit was fängst du an? Also nicht zu detailliert, nur die Eckpunkte, wir haben nicht so viel Zeit.
Na gut, also man fängt auf jeden Fall an, die Pedale zuerst runter zu machen.
Gut.
Ja. Zweiter Punkt, vermutlich musst du deinen Sattel rausnehmen.
Hm. Da musst
ich
du
aber
nicht
auch deinen gesagt,
halt rausnehmen, weil der ja so hoch ist.
Ja. Aber theoretisch kannst du den auch am Ende raustun. Hm. Dann solltest du natürlich, jetzt muss ich überlegen, Vorderrad, Hinterrad. Muss ich es auch noch ordnen, Vorderrad und Hinterrad?
Nee.
Muss ich nicht ordnen. Aber ich würde, lass mich kurz nachdenken.
Ist ja eigentlich auch egal.
Nee, doch, ich mache Vorderrad, Hinterrad. Dann mache ich in die Bremsen so Klötze rein.
Musst du auch nicht, aber hast du gemacht, ja.
Und dann baue ich noch einen Lenker ab. Fertig.
Fertig, hast du gesagt?
Dann,
3.
Und dann muss ich noch so einen Flachmann irgendwo reinstecken.
Nix Flachmann. Du hast das Wichtigste vergessen. Nein, du hast nicht das Wichtigste vergessen. Okay, ich gebe dir noch 2 Möglichkeiten.
Ja.
Okay. Wie heißt das wichtigste Teil überhaupt nur?
Schaltauge vergessen, Entschuldigung. Schaltauge, ganz wichtig. Aber das war bei mir mit Hinterrad wegmachen.
Aber was musst du wegtun, damit das Schaltauge gesichert, also dass es nicht kaputt gehen kann?
Na, da wo das Schaltauge dran ist, dieses Stück halt, die Schraube.
Ich hab gewusst, du hast es dir nicht gemerkt. Also der Punkt geht nicht an dich.
Okay.
Das Schaltwerk wird weggeschraubt und das Schaltauge ist das, was man biegen kann.
Ja, für mich ist immer noch Schaltauge das ganze Ding. Also das Schaltauge ist tatsächlich nur das Ding, was man biegen kann und das ist schlecht. Ja.
Genau.
Ja.
Also wenn ihr da draußen mal verreist mit eurem Fahrrad, das wichtigste Teil ist das Schaltauge, weil man das nicht wieder auftreiben kann irgendwo, weil es da 1000 verschiedene gibt.
Mhm.
Deswegen tue ich immer das Schaltwerk ab, damit das Schaltauge nicht verbiegen kann.
Ja.
Genau. Genau. Ich hätte noch eine Zusatzfrage. Okay, ich habe noch eine Zusatzfrage. Aber da kannst du jetzt einfach nur so einen Ehrenpunkt noch kriegen.
Okay.
Wie fest macht man so denn die Schrauben dann so am Vorbau zum Beispiel?
Hä?
Ja, wie fest?
Für was denn? Also wenn ich es wieder aufbaue, oder? Naja, normalerweise, also ein gutes Schraubenkit hat automatisch Newtonmeteranzahl mit dabei.
Wie heißt so ein Schlüssel?
Keine Ahnung, das ist einfach, also normalerweise kommt natürlich, achso, der Imbus meinst du
nein.
jetzt?
Nein, wie macht man das denn mit dem Drehmoment?
Normalerweise steht auf jeder guten Schraube oder Gewinde steht eine Newtonmeteranzahl drauf.
Jetzt hab ich auch schon gesagt.
Was?
Na, wie tust du denn die Newtonmeter, wie willst du das machen?
Naja, es gibt ja an dem Schrauber, gibt es ja verschiedene Arten, aber es gibt zum Beispiel auch so eine Schablone, die dabei ist und je nachdem, wie stark das dann da reintritt, das zeigt dir die Newtonmeter. Und in der Regel sind es 6 Newtonmeter.
Ja. Ein Drehmomentschlüssel.
Ja.
Ja. Das wäre die Antwort gewesen.
Ja, aber ja, hier Lirum Larum, aber.
Schablone.
Aber es war nicht schlecht, oder? Also das Konzept habe ich verstanden.
Das ist so geil, das ist wie in der Schule, wenn jetzt du jetzt hier, ich bin jetzt Lehrer und nicht das Abi und du musst jetzt hier erklären.
Ey. Genau, und am Ende, wenn du dann nach dem Abfragen vorgehst, ja, was war's denn? Er sagt, ja, eine 4. Wie eine 4? Und dann fängst du an. Ich hab doch alles gewusst.
Dinge hier, Schablone, hier Auge, hier Dings. Ah, nee, aber auf alle Fälle hast du gut gesagt, dass man zuerst die Pedale abmacht, weil jeder, der erst die Räder und dann die Pedalen rausmacht, das ist wirklich, das kannst du nicht machen. Ganz schlimm. Egal.
Erklär doch mal, warum.
Weil das Rad dann keinen Widerstand mehr hat. Wenn die Räder raus sind, dann flappert ja die Kurbel rum, mhm, weil die Kette nicht mehr gespannt ist und dann kann man die, wenn die richtig fest sind, die Pedalen, kriegt man die nicht mehr ab.
Und was muss man beim Pedale rausmachen beachten?
Das kommt bei der nächsten Folge. Da gibt es ganz viel. Außerdem muss ich das zeigen, das kann ich nicht erklären.
In die richtige Richtung drehen zum Beispiel.
Ah, genau, die richtige Richtung. Aber das ist ja nicht so einfach. Gut, hey, wir haben ein bisschen überzogen jetzt hier. Leute.
Die langweiligste Folge ever.
Nee,
also,
der Mittelteil war ein bisschen zäh, aber das ist bei jedem guten Film so.
Ja. Dein Film, der...
Oh, hier, Stratosphäre, Galaktika.
Steffi ist im Weltraumfieber.
Wie hieß denn der Film? Stellar. Interstellar. Interstellar, nee, kann ich echt nur empfehlen. Richtig geiler Film. Könnte man auch mal in die Shownotes machen, schreibe ich gleich mal auf. Gut. Danke, Leute, fürs Zuhören. Wer es bis hier geschafft hat, kriegt den Schotterwege-Ehrenorden vom DAX angesteckt.
Ja, 9.01.22:04 Uhr. Der Bitcoin steht bei wo?
40.000.
Dollar meinst du?
Oder Euro. 37, 33, 34.
40.672.
Alter Schwede, ey. Lass mal verkaufen. So, Leute, also ja. Ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss. Schöne Woche. Nächste Woche. Was ist denn heute? Samstag. Habt ihr einen schönen Sonntag erstmal. Und
Pedale abschrauben nicht vergessen.
Genau, falls ihr mal ein Bike einpacken müsst. Zuerst die Pedale.
Und es wird ekelhaft.
Ja, also schön ist es nicht, aber es muss getan werden. Also, bleibt gesund, macht's gut, bis ganz bald. Ciao.
Bis bald.